Ja, danke dir. So, ich versuche erst einmal ein bisschen die Zeit zu starten, dass ich sehe, wie viel Zeit ich schon an Bord bin. Wenn ich erst mal am Predigen bin, bin ich nicht so leicht wegzukriegen. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich auf die Zeit auch wirklich schaue. Leider ist mein Drucker heute Morgen, hat er nicht funktioniert und ich konnte mir kein Skript ausdrucken. Und von daher muss ich ein bisschen improvisieren. Sollte aber nicht schwerfallen, wenn selber das Leben mit dem Wort Gottes verknüpft ist. Amen. Amen. Und ich weiß nicht, ob wirklich Neubekehrte da sind oder noch nicht bekehrt, aber ich möchte heute über die Samariterin predigen, am Jakobsbrunnen, die Jesus begegnet ist, die sich bekehrt hat, die erste Evangelistin gewesen ist und auch die erste Erweckungsgeschichte neutestamentlich lesen kann. Und ich möchte gleich anfangs im Text reingehen, um dass wir erst einmal innen sind, und dann möchte ich auch persönlich aus meinem Leben erzählen, weil ich es mit verknüpfen kann. Und ich glaube, letztendlich geht es jedem so, wie es mir, wie es die Frau an Jakobsbrunnen ging, jeden von uns, der bekehrt oder nicht bekehrt ist. Aber das werden wir im Nachhinein auch hören. Lasst uns zusammen lesen. Ihr kennt ja, dass Jesus durch Samaria gereist ist, von Judäa aus nach Galiläa, und hat am Jakobsbrunnen Halt gemacht, um sich zu erfrischen, um Wasser zu trinken. Und da ist die Samariterin begegnet, und ab Vers 10 möchte ich lesen, oder ab Vers 7, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Was bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, wer er ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Wir lesen weiter, ab Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Und weiter lesen wir ab Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihm und um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Amen. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Zeugnis deiner Schrift, Herr Jesus, wie du Menschen wirklich am Herzen gehst, Herr, und wie du dich ihnen selbst offenbarst als der Heiland, Herr Jesus. Und so bitte ich dich durch die Kraft deines Heiligen Geistes, auch mir jetzt Freimütigkeit, Herr, dein Wort zu predigen, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr. Amen. Also wir können sehen, hier wirklich eine Bekehrungsgeschichte, eine Frau, wie wirklich Jesus erlebt, der in ihr Leben hineingeredet hat und erkannt hat, dass er jemand mehr ist, als nur jemand, der Durst am Brunnen hat. Dass das jemand mehr ist, der nicht nur theologisches Wissen hat, sondern dass er ein Prophet ist. Sie hat erkannt, dass er genau auf den Herzenpunkt ihm angeredet hat, durch den Heiligen Geist. Und sie hat genau gewusst, der redet mein Leben an, der redet von mir. Der redet nicht von irgendwelche theologische oder religiöse Sache. Das geht jetzt an meinen Kopf. Das ist jetzt ganz persönlich, bin ich damit gemeint. Und genauso, und darüber möchte ich auch Zeugnis geben, ist es mein Leben passiert, dass diese Frau, die hat nicht Jesus gesagt, geh nach Samarien jetzt in deine Stadt und leg Zeugnis ab über das, was du jetzt mit mir erlebt hast, sondern die hat das gebrannt unter die Nägel, nach Hause zu kommen. Die hat sogar drauf vergessen, Wasser mitzunehmen. Den Wasserkrug hat sie stehen gelassen und ist losgegangen, um das zu erzählen, was ihr selber im Herzen mit Gott passiert ist. Und die Leute sind davon angesteckt worden, die sind neugierig geworden, was da wirklich los ist. Die wollten hören von diesem Mann, der sie begegnet ist, das, was sie ganz persönlich mit ihm erlebt hat. Und genauso war es in meinem Leben gewesen, dass ich vor 27 Jahren, ehe ich mich bekehrt habe, in eine Welt gelebt habe. Ich war ein Mensch gewesen, wie hier diese Quelle des Wassers. Ich habe nach Quellen gesucht, wo es mir gut geht. Und ich glaube, jeder von uns ist auf diese Lebensreise. Unbekehrt, wenn wir sind, suchen wir nach Quellen, wo es uns in unseren Herzen gut geht. Bei mir war es gewesen, dass ich, wie ich älter geworden bin, dass es schöne Autos gewesen sind, Frauen gewesen sind, tanzen, Party machen. All das in den Erwachsenenalter, wie ich aufgewachsen bin. Da habe ich da meine Quellen gesucht, wo ich gedacht habe, das ist es, wo es dir richtig gut geht. Ich habe etwas freier gelebt, vielleicht wie ihr. Weil ich bin Sinto. Und ich bin von klein auf aufgewachsen, jeden Sommer mit dem Wohnwagen auf eine Reise rauszufahren. Ich habe keine Schule gekannt. Ich habe nur gekannt, wenn die Eltern auf dem Geschäft sind, dass ich Freiheit habe, rumzutollen. Ältere Geschwister waren da oder andere Mütter waren da gewesen, wo gegenseitig aufgepasst haben. Aber wir sind nicht in so einem engen Ferch erzogen worden. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind etwas freier aufgewachsen. Und wir sind nicht aufgewachsen, dass man gesagt hat, nee, jetzt sucht man eine vernünftige Schule und dann macht man eine Ausbildung, geht arbeiten und diese Dinge. Das haben wir nicht gekannt. Wir haben es gekannt, gut Geld zu verdienen und zu leben. Essen, gut trinken, gutes Fuhrpark zu haben, Top-Wohnung zu haben, Top-Anziehen zu haben, einfach zu leben. Und so bin ich aufgewachsen. Und ich habe gemerkt, diese Dinge, die geben dir was. Mit einem großen Mercedes als 18-Jähriger, mit dem Sommer, mit einem Arm aus dem Fenster, einen großen Mercedes zu fahren, Patte in der Tasche zu stecken zu haben und die Frauen, wenn gucken, das hat dir was gegeben. Die Männer haben neidisch auf dich geguckt. Das hat dich gefreut. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine Quelle gewesen, woraus du Kraft geschöpft hast. Aber wenn du abends im Bett mit dem Kopf auf dem Kopfkissen gelegt hast, dann hast du dich selber atmen gehört, dann hast du dich selber gehört und dann hast du letztendlich gemerkt, wie leer du wirklich bist. Du hast dein Mercedes nicht mit im Bett nehmen können. Damit warst du nicht glücklich gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Dann hat man weitergesucht, wirklich was Erfüllendes, hat angefangen mit Drogen. Man hat gemerkt, die Drogen, die ziehen einen mehr runter nach der Zeit wie rauf. Da hast du gewusst gehabt, das ist es auch nicht. Und letztendlich kamst du dann nicht davon weg. Weil das war ein Ersatz gewesen. Drogen zu nehmen, jedes Wochenende saufen, Party zu machen. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, habe ich mir gedacht gehabt, Gute, ich bin ein Mensch, der noch nie alleine gewesen ist. Ich bin ein Familienmensch. Sinti sind Familienmenschen. Ich war noch nie in meinem Leben alleine. Ich weiß nicht, was es bedeutet, alleine zu sein. Und ich habe gedacht, naja, heiraten, eine Frau kriegen, Kinder zu haben, Familie zu haben, das ist es. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann vernünftig gelebt, Geld verdient, meine Familie versorgt, aber habe eine vernünftige Arbeit angefangen, hat hinten und vorne nicht gereicht. Du warst unzufrieden gewesen. Die Frau war nicht das gewesen, dass du gesagt hättest, das ist genau die Quelle, was ich zum Leben brauche. Da hast du gemerkt gehabt, es ist was Wunderbares, eine Frau zu haben, es ist was Wunderbares, einen Partner an die Seite zu haben. Aber du hast insgeheim gemerkt, die Frau kann dich letztendlich das nicht geben, wo ein Ruf in deinem Herzen ist. Der ist nicht zu stillen. Du hast gemerkt, Kinder sind da, dich in Kinder zu investieren. Und du hast gemerkt, die Kinder sind es auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Rede ich von böhmischen Wäldern? Ich glaube nicht. Wir sind alle irgendwo in unseren Herzen suchend gewesen. Und dann ist nach 10 Jahren Beziehung mit meiner Frau, ist die Krise gekommen. Die Krise war so stark gewesen, dass bei uns es so gekriselt hat, dass wir überlegt haben, uns zu trennen. Und das war das Schlimmste für mich, dass ich mir habe vorstellen können, in meine Beziehung versagt zu haben und meine Kinder ohne meine Kinder weitergehen zu müssen. Und das war ein innerlicher Hilfeschrei. Und wir haben einen Bekannten gehabt, der sich bekehrt hat zu der Zeit, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und wie es bei uns Sinti so ist, wir wissen voneinander und hören voneinander viel und das hat sich in die Familie rumgesprochen, dass es bei uns in die Ehe so kriselt. Und meine Frau, die war unterwegs, hat ihn irgendwo getroffen. Er hat gefragt, ob er ihr mit dem PKW nach Hause fahren darf. Hat sie nicht nach Hause fahren lassen, sind in Gespräch gekommen. Sie hat, weiß ich noch heute, hat sie gesagt, am Spiegel ein Herz gesehen, wo geschrieben steht aus Samuel, der Mensch sieht was vor den Augen, Gott sieht das Herz. Das hat ihr angesprochen. Und er hat das Angebot gemacht, weil er ja gehört hat, uns geht es nicht gut, ob wir damit einverstanden wären, dass er mal rumkommt und mit uns betet. Und meine Frau, die kam nach Hause, hat gesagt, wir waren früher, mit dem war ich zusammen auf der Rolle gewesen, mit dem war ich auf Partys gewesen. Ich habe ihn gekannt und er hat sich bekehrt. Ich wollte von Gott und Bekehrung nichts wissen. Und er hat das Angebot gemacht, zu kommen und zu beten. Und ich dachte völlig, wenn der will, kann er kommen, ist okay. Wenn du willst, dass er für dich betet, okay. Und da ist mir der Gedanke schon gekommen, na, was ist der, will der mich Gott bringen? So war echt der Gedanke gewesen. Und der Mann, der kam zu uns, hat uns ein wenig von Jesus erzählt und sagte zu mir, wenn du doch keinen Glauben hast, dann bete doch für deine Beziehung, dass du Glauben an Jesus haben kannst. Und das war so für mich der Strohhalm. Das war für mich so plötzlich was gesehen, wo vielleicht eine Rettung ist für meine Beziehung und für meine Ehe. Gar nicht an mich persönlich gedacht. Und ohne es abzusprechen, darüber zu reden, dass ich jetzt meine Frau gesagt hätten, so wir beten jetzt zusammen, hat das jeder in sich selber, ohne den anderen was zu sagen, so im Herzen gebetet. Und ich habe im Herzen auch zu mir gesagt, ich habe gesagt, Jesus, ich kenne dich, ich weiß nicht, wer du bist, ob du auferstanden bist oder nicht, sage ich, kann ich nicht sagen, ich war noch nicht im Himmel, dass ich dich gesehen hätte. Ich weiß es nicht. Wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, dass du hilfst und dass du meine Beziehung rettest. Ich will meine Familie nicht verlieren. Und ich habe gesagt, wenn das wirklich geschieht, dann will ich das Wort lesen. Mir erzählen sie, durch das Wort Gottes bist du zu finden und bist du zu erkennen. Für mich war die Bibel ein absolutes No-Go. Für mich war das eine Demütigung, die Bibel zu lesen und zu glauben. Weil ich immer gesagt habe, wenn ich mit meinen Freunden, mit meinen Jungs, wo ich auf der Rolle gewesen war, ich war in Ingolstadt, München, Nürnberg, ich bin ja durch ganz Deutschland gereist, Wochenenden, um Partys zu machen. Wir waren verknüpft gewesen. Wir haben damals keine Handys gehabt und kein WhatsApp. Wir haben Autos ja gehabt und haben uns gegenseitig besucht und sind auf Partys gegangen. Und ich habe gesagt, wenn ich mich mit denen zusammen Briefe schreibe und wenn man die zusammenheftet, haben wir auch eine Bibel. Weil die reden, wir werden genau über dasselbe reden, wie die geredet haben. Das war meine Ansicht gewesen. In der Bibel stehen Leute, die dasselbe gedacht haben, zusammengebunden, die Briefe haben und eine Bibel sagen, dass sie haben. Das war mein Gedanke gewesen. Von meinem Intellekt her völlig unnormal, sowas zu glauben. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich hilfst, dann werde ich die Bibel nehmen, ich werde sie lesen und ich werde glauben. Und ich kann mich noch daran erinnern, meine Frau hat damals auch ganz schwer an Depressionen gelitten. Und für mich, ich bin LKW-Fahrer, Kraftfahrer. Ich war 12, 15, 16 Stunden unterwegs. Und wenn ich nach Hause kam, müsst ihr euch mal vorstellen, da habe ich schon Angst gehabt, nach Hause zu kommen, nach 15, 16 Stunden, weil dann hat der Stress zu Hause auf dich gewartet. Da war nicht meine Frau mehr da, die ich liebe, sondern da war der Stress da, der auf mich gewartet hat. Versteht ihr? Mehr hat man nicht gesehen. Darunter bin ich kaputt gegangen, genauso wie meine Frau kaputt gegangen ist. Und ich kann mich noch erinnern, 14 Tage später, wo dieser Mann bei uns gewesen war, ich kam nach Hause, bei uns sperrt man die Tür auf. Meine Frau ist am Spülbecken, am Abwaschen und die schaut zu die Tür, wie ich reinkomme und die lacht, wie ich ihr in die 10 Jahre nicht habe lachen sehen, seit ich mit ihr zusammen war. So ein Lächeln habe ich noch nie aus ihrem Gesicht gebracht. Aber ja, was ist denn mit dir passiert? Sagt sie, Benno, ich weiß es nicht. Sagt sie, mir geht es so gut, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Da habe ich gesagt, Jesus, du kommst in meine Stube, du legst Hand an meine Frau an und mir fehlt was, um dich wahrzunehmen. Jetzt werde ich dein Wort lesen, wenn es wirklich heißt, dass du dadurch zu finden bist und zu erkennen bist. Und ich habe angefangen, das Neue Testament innerhalb von ein paar Tagen durchzulesen. Und mir ist das Neue Testament, alle 4 Evangelien, alle Briefe durchgelesen, ist mir das Evangelium aufgeschlossen worden. Ich habe niemanden das Evangelium predigen gehört und ich habe durch das Lesen vom Neuen Testament habe ich erkannt, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass Christus nicht bloß jemand ist als Vorbild, wie wir sein sollten, sondern dass Christus als allererstes gekommen ist, um uns Sünder zu retten, die Beziehung zu Gott zu heilen und er der Weg und die Tür zum Vater ist. Das habe ich begriffen gehabt. Und ich war so vom Bibellesen, als wenn ich mit Jesus die ganze Zeit reden tue. Und ich war misstrauisch gegen den allen. Und Jesus sprach zu mir und sagte zu mir, jetzt will ich dein Herz heilen. Und ich sagte zu ihm, na, mein Herz brauchst du nicht heilen. Wenn einer überhaupt bei uns stark gewesen ist, dann ich. Und Jesus hat mir mein Herz gezeigt, wie es wirklich aussieht. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich beschreiben kann, ihr es verstehen könnt, aber er hat mir mein Herz gezeigt wie ein Gesicht. Und dieses Gesicht, als wenn es kein Kiefer, keine Knochen, keine Wangenknochen hat. Das würde bloß Verzerrungen sein, richtig? Da würde ja kein Halt sein. Und jede kleinste Verzerrung war ein Schmerz in meinem Herzen, von dem ich genau gewusst habe, wovon er kommt. Und ich habe gesagt gehabt, da kommst du nicht ran. Und Jesus sagte zu mir, genau da will er hin. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und ich sagte ihm, ich habe so viel in meinem Leben Enttäuschungen erlebt. Mein Leben besteht darin, dass durch diese Enttäuschungen jede Verletzung und Enttäuschung in Stein auf Stein gebaut ist, wie eine Mauer, hinter die ich mich letztendlich dann verstecken konnte. Hinter dieser Mauer war ich gewesen, da habe ich niemanden mehr an mich rangelassen. Da war ich stark gewesen. Ich war nie wieder der nach außen, wie ich der Benno war, der ich nach innen war. Weil ich immer gedacht habe, wenn du nach außen dich zeigen würdest, wie du wirklich empfindest, die sagen, du bist ja bekloppt. Die sperren dich ja in eine Psychiatrie ein. Das war mein Gedanke gewesen, wenn ich nach außen zeigen würde, wie ich innerlich wirklich fiel und kaputt gewesen bin. Und diese Mauer, hinter die ich mich verstecken konnte, die war stark gewesen, hinter die konnte keiner einbrechen. Und es hat Kraft gekostet, diese Mauer tagtäglich zu halten, um dass die nicht einfällt, die Menschen sehen, wer du wirklich bist und wie innerlich du kaputt bist. Wir haben ja immer so Augenschein nach außen, wie wir gerne sein wollen oder der oder die sein wollen. Und innerlich sind wir total kaputt und fertig, richtig? Keiner will dich auf Dinge ansprechen, über die du wirklich fertig bist. Und dann hat Jesus gesagt gehabt, aber ich will daran. Und habe ich ihm gesagt gehabt, wenn ich dich daran lasse, dann habe ich nichts mehr. Es kostet mir tagtäglich Kraft, diese Mauer zu halten. Geschweige, wenn sie eingebrochen ist. Dann habe ich nichts mehr. Und er sagte zu mir, ich bin Liebe und dich enttäusche nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn er wirklich Liebe ist und er nicht enttäuscht und es aber doch so ist, dann bin ich mit Gott und die Welt durch. Ich habe in meinem Leben so viel ausprobiert und habe mir gesagt, dann versuchst du es mit Jesus und wenn mit Jesus es nicht mehr ist, bist du mit allen durch. Und ich kann mich heute noch erinnern, ich bin morgens um 6 oder um 7, bin ich hier auf der Autobahn Richtung Hamburg gefahren. Das ist wie heute noch, kurz vor Ahrensburg sogar. Morgens, wo wirklich doller Verkehr ist, wo du aufpassen musst, dass du denn irgendwo nicht reinfährst, weil jeder eilig hat, zur Arbeit zu kommen, jeder auf die letzte 5 Minuten unterwegs ist, habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht wirklich, meine Sünden dir zu bekennen. Wenn ich dir meine Sünden bekennen soll, ich weiß nicht, wie lange ich fahren muss, um an die Sünden zu denken, die ich dir bekennen muss, geschweige von die ich nichts mehr weiß. Aber eins weiß ich, dass ich ein Sünder bin und dass ich ohne dich verloren bin. Und ich komme zu dir am Kreuz und bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass meine Sünden mit dir am Kreuz begraben sind und dass ich ein neuer Mensch durch dich sein darf. Und in diesem Moment war alles leer gewesen in mir. Alles leeres Empfinden in mir. Und ich habe eine Dunkelheit, alles unter den Fahnen erlebt, müsst ihr euch mal vorstellen. Das habe ich unter den Fahnen erlebt, nicht im Liegen oder im Sitzen. Dann habe ich eine Dunkelheit erlebt, eine Schwarzheit. Und dann habe ich ein abgrundloses, tiefes, schwarzes Loch erlebt, in den ich reingefallen bin, der endlos gewesen ist. Und ich habe gewusst, wenn ich diesen Jesus nicht in mein Leben habe, ich kann jetzt den Rest meines Lebens, kann ich so machen, als wenn es ihn nicht gibt. Aber es kommt der Tag und die Stunde, wo ich vor die Erde gehen werde. Und dann werde ich vor ihm stehen. Und dann werden meine Sünden mich vor ihm anklagen. Wenn ich Jesus nicht habe, gehe ich verloren. Und ich habe gesagt, Jesus, bin ich so schlecht, dass du in mein Leben nicht kommst? Und dann hat sich eine Hand aufgetan. wo ich in dieses schwarze, unendliche Loch gefallen bin. Und in diese Hand bin ich gefallen. Und wie ich in diese Hand gefallen bin, habe ich plötzlich einen Strom erlebt. Das war, als wenn ich jedes einzelne Haar auf mein Haupt zählen könnte. Ein Strom, ihr kennt Gänsehaut. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, die über die ganze Organe ging. Bis hinten in mein Zeh rein. Und in diesen Strom hat sich Christus selbst offenbart. Nicht bloß eine Kraft, nicht bloß eine Berührung. Ich habe Christus erlebt. Ich konnte ihn bei Namen nennen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Geheult, geheult, geheult. Aber über so viel Liebe, über so viel Demut habe ich weinen müssen. Und gleichzeitig in mir so eine Freude, Freudentränen zugleich, weil ich gewusst habe, dieser mächtige Gott ist in mein Leben und mit ihm ist mir nichts mehr unmöglich. Und mein Herz, habe ich gedacht, das schießt wie aus einer Pistole, aus der Brust gegen die Scheibe, dass ich gesagt habe, Jesus, bitte nicht so doll. Und seit da an, seit die Minute, ich habe meine Neugeburt erlebt. Ich habe das Sterben mit Christus erlebt und ich habe eine Neuschöpfung selber wirklich erlebt. In diesem Moment habe ich geschrien im Autos, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Ich habe gedacht, wenn ich an die Spedition ankomme und da aussteige, die sperren dich ein, du kannst gar nicht mal anders rufen, wie Jesus lebt. Ich habe gedacht, du kommst in eine Irrenanstalt, die denken, du bist verblödet. Ich habe gedacht, das ist mir sowas von egal, dann bin ich mit Jesus eingesperrt. Ist mir egal. Seit da an war mein Leben verändert gewesen. Ich habe von Sekunde an keine Drogen mehr gebraucht, kein Alkohol mehr gebraucht, keine Partys mehr gebraucht. Mein Leben war von Christus selber erfüllt gewesen. Ich bin der glücklichste Mensch. Ich darf ja nicht sagen, ich war, ich bin es immer noch. Der glücklichste Mensch dadurch, dass ich Jesus im Herzen habe. Und genau das ist die samaritische Frau passiert. Genau das hat sie Jesus als ihre Quelle des Lebens erlebt. Er sagte zu ihr, geh zu deinem Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Oder Moment, nicht, dass ich es jetzt hat, umgekehrt macht. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau, die hat ihre Beziehungen zu Männern gesucht. Wir wissen nicht, warum die 5 Ehemänner gehabt hat oder 5 Männer gehabt hat. Ist nicht ersichtlich, ob die durch Ehebruch mit den Männern zusammengekommen sind oder dass die weggestorben ist. Das sagt die Bibel nicht. Wir wissen nur, dass sie 5 Männer hat. Und ich schließe daraus, dass diese Frau ihre Quelle zu Männern gesucht hat, woraus sie Kraft schöpfen tut, dass es ihr gut geht. Kennt ihr da noch mitgehen? Sowas gibt es. Ich habe Frauen gekannt, die sind von einer Männergeschichte in die andere Männergeschichte reingekommen. Die sind selbst nie zu sich selber gekommen. Die haben selber nie reflektiert, was in die Beziehung, die zu Ende gegangen ist, mit ihnen los war und weswegen das zu Ende gegangen ist. Sondern die sind gleich in die nächste Männerbeziehung rein, weil sie daraus Kraft geschöpft haben. Weil sie da was bekommen haben, wo sie sich gefunden haben, wo sie gesagt haben, ja, das bin ich, da kriege ich Kraft draus. Wir würden wahrscheinlich jeden Menschen so verurteilen, der so gelebt hat. Wir würden die nicht so begegnen, wie Jesus sie begegnet hat. Schau, und genauso ging es doch uns in unserem Leben. Oder kann es uns als Bekehrte, als Kinder Gottes auch gehen, dass wir andere Quellen haben oder gehabt haben. Vielleicht ist es der Hobby, der Beruf, die Frau, die Kinder, das Auto, die Reise, das Sparkonto. Spielt überhaupt keine Rolle. Jeder hat seine eigene Quelle, jeder hat sein eigenes gefunden, woraus er Kraft bekommen tut, wo er sagen tut, wenn alles zusammenstürzt, das habe ich. Das gibt mir Kraft, da investiere ich meine Zeit, da investiere ich mich selber. Ich weiß es nicht, was es in eurem Leben gewesen ist oder ist, was eure Kraftquelle ist. Christus soll unsere Kraftquelle sein. Er soll derjenige sein, wo es uns gut gehen soll. Hör zu, und mit ihm geht es dir am besten. Das, was Christus geben kann, kann niemand sonst geben. Er ist wirklich Leben. Wenn er wirklich in dein Herzen Raum bekommt, dann pocht Leben in dein Herzen. Dann bist du nicht mal abhängig davon, wie deine Umstände sind. Natürlich knicken wir ein, geht es uns nicht gut, wenn unsere Umstände nicht in Ordnung sind. Ob es Beruf, finanziell, ob es Krankheit ist, ob es Familie ist, da geht es uns alle schlecht, richtig? Wenn es da nicht in Ordnung ist. Aber was unterscheidet uns dann von anderen Menschen, wir als Christen? Was unterscheidet es uns? Nicht, dass wir diese Dinge nicht erleben, sondern wenn wir sie erleben, was für eine Quelle wir gefunden haben, um überhaupt damit klarzukommen, um noch ein Lächeln im Gesicht zu bekommen und nicht ein langes Gesicht zu haben. Richtig? Amen. Und das brauchen wir doch mehr. Mehr von Christus. Mehr von Jesus. Mir geht es doch da nicht anders wie euch, dass es passieren kann, dass wir wo ganz anders hinlanden, als selbst als Kinder Gottes so einen anderen Weg einschlagen. Kennt ihr das als Kinder Gottes? Das passiert uns. Du, wir sind, wenn du dich vorstellst, weißt du was? Was nicht erneuert ist, dein Fleisch. Das bleibt und ist, wie es ist. Aber weißt du, was dein Fleisch macht? Das Fleisch ist ja unheimlich religiös. Dein Fleisch, seit du dich bekehrt hast, dein Fleisch sagt ja jetzt nicht widerwürdig, oh, ich will nicht in die Gemeinde, oh, ich will nicht die Bibel lesen. Dein Fleisch neigt ja jetzt dazu, diese Dinge zu machen. Das neigt dazu, aber ohne in Beziehung zu Jesus zu sein. Das ist die Gefahr, dass wir anfangen, als Kinder Gottes religiös zu werden. Dann wird es für uns Alltag eine Selbstverständlichkeit, im Gottesdienst zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, für die Gemeinde, für die Verlorenen zu beten. Wir gehen in eine Bibelstunde. All diese Dinge, die geben ja unserem Fleisch dann was. Weil unser Fleisch ist ja mit die Zeit mit religiös geworden. Da ist ja nichts, was sagen tut. Also nee, Gebet mag ich nicht. Ist es so? Du, und die Gefahr ist doch, dass wir unseren Fleisch auflaufen. Dass wir, was so geistlich aussieht, so ganz menschlich praktizieren. Das ist ja alles so leicht und alles so gut. Überprüf mal dein Leben, wie viel Leben und Kraft raussprudelt, weil er zu die Frau gesagt hat, hör zu, von dem Wasser, was du trinken wirst, wird hinfort in der Ewigkeit wird das aussprudeln. Da wird es immer wieder raussprudeln. Es ist eine Quelle, wo es dir gut geht. Wisst ihr, eine Quelle, wir waren ja, ich habe ja früher in Nürnberg, Fürth, bin ich ja aufgewachsen. Da war ich ja bis zu meinem knapp 18. Lebensjahr. Und als Schüler in der ersten Klasse mussten wir wo langlaufen, wo wir an eine ganz natürliche Quelle vorbeigekommen sind. Diese Quelle hat sich heute die Stadt zum Nutzen gemacht für Trinkwasser. Aber das war damals eine unangezapfte Quelle gewesen. Das war, hast du gesehen, ein bisschen ein Hügel, ein bisschen Stein und da ist eine Quelle rausgekommen. Und diese Quelle, da weiß ich noch wie heute, da bin ich von der Schule, wenn ich gegangen bin, auf einem halben Weg war die gewesen. Da war ich als Kind von die Hitze, habe ich Durst gehabt. Und die Quelle, da war richtig heiß gewesen, die war eisig kalt gewesen. Wenn du dann genommen hast mit die Hand und getrunken hat, war so kalt gewesen, dass es auf die Zähne in Druck raufgekommen ist. Und da konntest du hinkommen, egal wie heiß es war, die war immer so kalt gewesen. Habe ich als Kind nicht begriffen. Du, aber genau so, sagt Jesus, soll es in unserem Leben sein, wenn er Herr in unserem Leben ist. Da steht diese Quelle, die steht niemals ab. Die bleibt immer frisch. Ist es so? Amen. Und wir müssen doch darauf achten, als Volk Gottes, dass wir sind doch davon nicht befreit, dass wir das nicht auflaufen, die Quelle zu verlassen. Das passiert doch schneller als alles andere. Weil wir sind doch umgeben von Teufel, von die Welt. Und der größte Hindernis sind doch wir selber. Wie schnell sind wir dabei, andere Quellen uns zu suchen? Selbst als wiedergeborene Kinder Gottes. Kennt ihr dazu Amen sagen? Das passiert uns. Dem Volk Gottes im Alten Testament in Jeremia musste Gott sein Volk den Vorwurf machen und sagte, mich, die lebendige Quelle, habt ihr verlassen, ihr habt euch Ersatzzisternen gebaut, aus die ihr schöpfen tut. Und genau das kann uns als Kinder Gottes passieren. Das kann mir genauso wie dir passieren. Und wir müssen immer wieder, das ist Kampf. Es ist wirklich geistlicher Kampf, an diese Quelle immer wieder dran zu bleiben. Immer wieder. Weil es hat ja nicht die Welt und der Feind, den geben wir ja schnell die Schuld, den Teufel. Den geben wir ja schnell die Schuld. Da haben wir ja jemanden wirklich den Prügelknaben. Da können wir immer drauflasten. Aber der kriegt ja immer mehr Ehre, als er wirklich verdient. Weil wir müssen bei uns selber anfangen. Bei uns selber fängt das an. Nicht bei die Welt und bei den Teufeln und bei den Umständen und bei diesen. Bei uns selber fängt das an. Könnt ihr da noch mitgehen? Da müssen wir immer wieder Buße tun. Da müssen wir immer wieder umkehren. Wisst ihr was? Wir müssen nicht mal Buße tun und umkehren zu Jesus Christus, weil wir uns bekehrt haben. Nochmal bekehren müssen. Sondern ich glaube, wir müssen oft Buße tun und umkehren, weil wir von Jesus weggegangen sind. Weil wir uns vielleicht einen Weg gesucht haben, der vielleicht etwas einfacher ist. Nicht so anstrengend. Ein Weg vielleicht ist, der dir zurzeit gefällt und dir vielleicht gerade Freude macht. Aber nicht das ist, was Jesus will. Und ich möchte euch dazu aufrufen und möchte euch dazu ermutigen. Auch wenn du heute Morgen deine Andacht gehabt hast, dein Gebet gehabt hast, hier mit Freude hergekommen bist, dich auf die Gemeinde und Gottesdienst gefreut hast, das hört nicht auf mit der Freude Jesu. Der ist nicht ein Zeitfenster eingeschlossen, dass er von 9 bis 10 deine Andacht, dass er da frisch laufen tut und dass er erst einmal still ist, die halbe Stunde, wo du mit dem Bus fährst und wenn du in die Gemeinde kommst, dass er dann wieder anfängt, das Wasser zu fließen. Das Wasser fließt von Anfang bis zu Ende in dein Leben. Das möchte Jesus und das brauchen wir mehr. Schau, und ich komme zum Schluss. Die Frau am Jakobsbrunnen, die ist in ihre Stadt gegangen, zu ihren Leuten, und hat gesagt, hey, da ist jemand, der hat in mein Leben hineingesprochen. Da ist jemand, kann das sein, der Christus, dass das ist? Das war nur obligatorisch die Frage gestellt. Die hat genau gewusst, dass das ist. Die wollte die Leute nur neugierig machen. Kann das wirklich sein? Und die sind neugierig geworden. Und was ist passiert? Die sind gekommen, haben Christus geheert. Und sind selber angesteckt worden. Und was haben sie gesagt zu die Frau? Hör zu, wir haben erst geglaubt, dadurch, dass du Zeugnis drüber gegeben hast. Jetzt glauben wir selber, weil wir sein Wort gehört haben, an ihn glauben. Und genau das brauchen wir als Kinder Gottes, so ein lebendiges Zeugnis, dass wir Menschen da drin was wecken, wo sie neugierig auf Christus werden. Hör zu, und wenn sie dann selbst mit Christus im Wort Gottes anfangen zu lesen, begegnen sie ihn selber und das Wort Gottes wird ihre Herzen erreichen, so wie es dein Herz erreicht hat. Gottes Wort ist lebendig und redet. Ich war in Johannes, kann ich mich erinnern, in Kapitel 4 oder 5 war ich gewesen. Das waren, glaube ich weiß nicht, wie viele Verse. Ich komme von der Arbeit, war 6 Uhr gewesen, fange an, meine Frau hat mir was zum Essen gemacht, trinkt eine Tasse Kaffee, nimmt die Bibel in der Hand, lese. Meine Frau, Jetzt bloß mein Empfinden ist vielleicht vergangen, nach der Tasse Kaffee, wo ich angefangen habe zu lesen, ist vielleicht die Zeit vergangen, eine halbe Stunde. Also nach meiner Rechnung war vielleicht 7:30 gewesen. Meine Frau steht auf und sagt, sie geht schlafen. Da habe ich gesagt, was ist jetzt los? Die geht um 7:30 schlafen. Ich sage zu ihr, wieso gehst du schon schlafen? Ja, ist schon so spät. Leute, ich war in ein Kapitel gewesen, und es sind 5 Stunden vergangen. Könnt ihr euch nicht vorstellen? Ich war in diesen Kapiteln mit Jesus unterwegs. 5 Stunden. Ein Empfinden von einer halben Stunde. Wirklich wahr. Ich habe, wenn du mit Jesus unterwegs bist, geht die Zeit und Raum geht verloren. Ich bin mit einem LKW von Berlin nach Lübeck zurückgefahren und war schon morgens um 4 oder um 3 unterwegs. Und die Uhr, wie ich losgefahren bin von Berlin, war 5 Uhr. Und ich habe gewusst gehabt, mit einem LKW, da kannst du Gas geben, wie du willst. Da fährt nicht mehr wie 85. Punkt. Du hast genau gewusst, unter 4 Stunden bist du nicht in Lübeck. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Du weißt, diese 4 Stunden, die wirst du fahren, erbarmungslos. Und ich habe gesagt, Jesus, bitte, bitte helf mich, dass diese Fahrt für mich nicht so schlimm wird. Ich kann euch sagen, nach rein Zeitgefühl, wirklich wahr, nach rein Zeitgefühl ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen. Und ich habe die Ausfahrt gesehen nach Ratzeburg. Da bin ich immer rausgefahren, um über Mellen nach Hause zu kommen. Ich habe gedacht, das war ein Hammer gewesen. Ich habe geschrien, Jesus, du bist ja wirklich Herr über Zeit, über alles. Wisst ihr, und so einen Jesus brauchen wir wirklich in unserem Leben. Und da spielt es keine Rolle, wie alt wir sind. Da spielt es keine Rolle, ob jung oder alt. Weil ich davon überzeugt bin, wenn die Kraft Gottes, wenn die Liebe Jesu, wenn sein Geist in unserem Leben wirkt, das verändert uns, das wirkt in uns so, dass wir anders sind, vielleicht wie wir gerne sein möchten. Wir sind anders. Gott verändert, ist es nicht so? Und die Veränderung brauchen wir tagtäglich in unserem Leben. Wir brauchen sie in unserem Alltag, brauchen wir den Geist Gottes, dass er genauso mit dieser Kraft in unserem Leben wirkt. Wir brauchen Freude. Wir brauchen Freude an Gott, um dass wir Stärke haben, gegen die Macht des Satans und gegen die Welt anzukämpfen. Sonst fangen wir an, religiös zu werden. Dann weißt du, das Richtige zu machen. Aber das hat sich dann auch schon erledigt. Du machst es nicht mal aus Leidenschaft, aus Überzeugung, aus dem Feuer Gottes widerstehst du diese Dinge nicht. Verstehst du, was ich meine? Dann sagst du und lässt du diese Dinge nicht, weil du sagst, ich liebe Jesus mehr wie diese Dinge. Sondern dann machst du sie nicht, weil du weißt, naja, gehört sich ja nicht. Oder machst du die Dinge, weil du weißt, als Kind Gottes muss man ja es tun. Davon möchte ich persönlich weg sein. Ich will immer, immer wieder neu Jesus, seine Kraft und seinen Geist in mein Leben verspüren. Weil ich weiß, er ist der Antrieb. Er ist die Leidenschaft in mein Leben. Ich habe keine Leidenschaft für Jesus. Leidenschaft wird erst erweckt, immer wieder neu, wenn ich die Liebe Gottes immer wieder neu in mein Leben erkenne. Daraus wächst Leidenschaft für Jesus. Ist es so? Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen. Ich möchte noch zusammen mit euch beten, dass der Herr Gnade schenkt, dass er mich genauso wie euch so ganz neu mit seiner Liebe und mit dem Feuer seines Geistes so erfüllen tut, dass wir Freude haben, dass wir wirklich nicht mit schweren Herzens oder naja, ist ja auch mal wieder dran, über Jesus Zeugnis zu geben, sondern dass du gar nicht anders kannst, wie von Jesus zu reden. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort, Herr. Und ich danke dir so sehr für deinen Geist und für deine Liebe, Herr. Ich danke dir so sehr für deine Kraft, die du hast, Herr Jesus. Herr, und so bitte ich dich, Herr, für mein Leben so wie das Leben für meine Geschwister, Herr, dass du so ganz neu durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, Erneuerung schenkst, Herr. Dass du so ganz neu wirklich so die Quelle des Lebens für uns bist, mein Heiland, Herr. Dass, wo wir dich als Quelle verlassen haben, da, wo wir nicht wirklich dran geblieben sind, wo wir uns nicht wirklich von dich die Kraft holen, die Liebe, die Freude, all das, was wir wirklich brauchen, um stark in dieser Welt zu sein, um gegen geistliche Mächte, gegen ankämpfen zu können, um gegen das Fleisch wirklich aufstehen zu können, Herr Jesus. Darum bitte ich dich, Herr, dass du so ganz neu mit deiner Liebe in unseren Herzen wirkst, Herr. Dass du so ganz neu diese Freude schenken tust. Herr Jesus, dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr, dass du treu in dem bist, Herr, und dass du schenkst, ohne dass du Vorwürfe machst, dass du segnest, Herr, weil du uns liebst, weil du uns kennst, weil du uns gerufen hast, weil wir dein sind, Herr Jesus. Dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Amen.